Zuerst mal guten Morgen, ja, alle, dass ihr alle hier seid. Und ich freue mich richtig, dass ich dann diese Woche, Mittwoch, dann endlich wieder nach Südamerika fliegen darf, ja, nach dieser Corona-Pause hier. Da kommt man nicht weg, schon dreimal die Flüge geändert, aber endlich sollte es jetzt wahr werden. Und da freue ich mich schon drauf. Danke für alle Gebete, ja, die ihr ja, diesbezüglich an mich, an uns gedacht habt. Der Herr möge euch reichlich segnen. Und ja, wir wollen heute Morgen mit dem Studium von Thessalonikerbrief weitermachen. Und da möchte ich ein bisschen als Einleitung ein bisschen zurückgreifen, was wir schon so alles gehört haben. Nämlich manche haben nicht von Anfang an das Studium mitgemacht. Und so möchte ich ein bisschen Dinge aufgreifen. Eine paar wichtige Tatsachen, wenn wir im Thessalonikerbrief studieren, ist, was ist das für eine Gemeinde? Wenn wir Kapitel 1 jetzt aufschlagen, 1. Thessalonikerbrief, Kapitel 1, da werden wir hingeführt, ja, was das für eine Gemeinde war. Und da heißt es in Vers 9 und 10, da schreibt der Apostel, denn sie selbst, also da nimmt er Bezug auf ein Zeugnis von Achaia, von Mazedonien, von Menschen, die um Thessalonich gelebt haben, nimmt er Bezug und dann sagt er, denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch gehabt haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott. Das ist ja ein erster Punkt. Ja. Es waren Menschen, die sich bekehrt haben zu Gott von den Abgöttern, von den Götzen. Und dann heißt es weiter als zweit, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu erwarten seinen Sohn vom Himmel, welcher er auferweckt hat von den Toten. Also wir sehen hier die Charakteristik von dieser Gemeinde. Ja, sie waren bekehrt, sie hatten eine klare Entscheidung getroffen für Jesus und Gott hat sie verändert. Und das ist doch das Wichtigste in einer Gemeinde, dass wir, jeder Einzelne von uns, doch diese Tatsache im Herzen haben. Ja, ich bin bekehrt. Der Geist Gottes konnte in mir ein neues Leben wirken. Und dann heißt es dann weiter, zu dienen dem lebendigen Gott. Ja, wenn wir bekehrt sind, dann sind wir auch berufen, zu dienen dem lebendigen Gott. Und das Dritte, zu erwarten, sein Wiederkommen. Und das ist der wichtige Punkt, das ist die Vorstellung von dieser Gemeinde. Das ist mir immer wieder wichtig, dass wir uns vorstellen, wenn wir auch in die letzten Kapitel reinkommen, wo der Paulus dann Ermahnungen weitergibt, was das im Vorfeld für eine Gemeinde war. Ja? Es war eine lebendige Gemeinde, es war eine Gemeinde, die diente, es war eine Gemeinde, die Jesus erwartete. Und dann kommt dann noch Kapitel 4 und 5, das werden wir dann später sehen. Paulus, als zweiter Punkt, hatte die Gemeinde sehr lieb. Er war nur 3 Wochen dort, 3 Sabbate heißt es, und hat die Gemeinde gegründet durch die Kraft des Geistes, durch das Wort. Und es waren solche Menschen geboren worden im Geist, dass sie zu einer Gemeinde wurden. Und er hatte sehr tiefe Verbindungen im Herzen mit dieser Gemeinde. Das steht dann im Kapitel 2, wo er immer wieder versuchte, diese Gemeinde zu besuchen, weil er gehört hat, sie waren in großer Trübsal, sie hatten große Anfechtungen. Und so hat er immer versucht, sie zu besuchen, um das Wort zu vertiefen, um sie zu trösten. Aber schlussendlich hat es nicht geklappt. Er hat dann seinen Mitarbeiter Timotheus geschickt, der die Gemeinde im Wort stärkte. Und dann, als Timotheus zurückkam, da hat er Nachricht von dieser Gemeinde bekommen und hat so manche schöne Sachen erlebt, wie der Bericht, dass sie im Wort sind, dass sie gewachsen sind, dass sie im Herrn sich freuen. Aber er hat auch andere Dinge gehört, wie Probleme da sind. Und dann geht er in den letzten 2 Kapiteln von diesem 1. Thessalonikerbrief auf diese Fragen, Probleme und Dinge ein, die Timotheus gebracht hat und die er dann ihnen weitergibt. Und das ist jetzt heute unser Thema, die letzten 2 Kapitel, nicht im Kompletten, aber ich möchte einen Überblick machen, nämlich diese letzten 2 Kapitel sind einfach diese Lehre, die der Apostel Paulus an die Gemeinde weitergibt. Die ersten drei Kapitel war sein Herz, seine Beziehung zu ihnen, sein Gebet zu ihnen, ja, sein Gedanken zu ihnen. Und jetzt kommt er ab Kapitel 4 zu diesem Punkt, wo er auch ihnen Ratschläge gibt, ihnen das Wort Gottes weitergibt, was Gott von ihnen erwartet und ja auf Dinge ein, die in der Gemeinde Probleme bereitet haben, wo er gehört hat von Timotheus, dass da Schwierigkeiten sind. Und so ist in Kapitel 4, Vers 1 bis 12 der Aufruf zur Heiligung. Wenn wir mal diese zwei Kapitel einteilen. Aufruf zur Heiligung und zu einem ordentlichen, moralischen und einwandfreien Leben vor Gott. Das haben wir ja vor zwei Sonntagen gehört durch Alexander. Er hat uns da gezeigt, wie wichtig es ist und was Gott auch in seinem Wort sagt. Ja, sein Wille ist die Heiligung. Gott möchte, dass wir in einem heiligen Leben leben. Und der zweite Teil ja im Kapitel 4, Vers 13 bis 18 ist die Frage nach den Verstorbenen, ja, durch die Wiederkunft des Herrn, die Wiederkunft des Herrn verpasst haben. Ja, so haben sie das aufgefasst, die Thessaloniker. Ja, die jetzt gestorben sind, sie sind ja nicht mehr dabei. Schade, sie dürfen nicht mehr bei der Wiederkunft Jesu dabei sein. Und da waren sie so, so sehr traurig. Aber da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Dann Kapitel 5, Vers 1 bis 11, Erklärung von Paulus, wann und in welcher Form das Kommen des Herrn sein wird. Und der letzte Teil von Kapitel 5, Vers 12 bis 21, haben wir gewisse Gemeinderegeln und Pflichten der Gläubigen und den Abschlusssegen des Apostels. So ein kleiner Überblick über die letzten zwei Kapitel, die die eigentliche Lehre für die Gemeinde von dem Apostel ja ist. Aber jetzt zu unserem Thema für heute Morgen. Das war jetzt die Einleitung. Wir wollen Kapitel 4, Vers 13 bis 18 aufschlagen und diese Verse lesen. 1. Thessaloniker 4, Vers 13 bis 18. Wir lesen. Ich will aber euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Wiederkunft des Herrn denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Wunderbare Worte für heute Morgen. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich doch noch kurz mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir jetzt für dein Wort, das du uns schenkst. Und wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns bist. Und unser herzliches Anliegen vor dir ist, dass dein Geist in unseren Herzen wirkt. Dass es offenbart, was du von uns möchtest, Herr, dass jeder erkennen darf, wie er vor dir steht und was du von ihm möchtest. Herr, danke, dass wir diese Gemeinschaft jetzt miteinander haben dürfen. Herr, und wir preisen dich, dass du jetzt da bist. Amen. Wir haben gehört, also es ist eine junge Gemeinde, es ist eine aktive Gemeinde, es ist eine Gemeinde, die wirklich Leben hat, sie dient und sie erwartet. Aber sie hatten jetzt ein Problem, denn sie haben jetzt ja in dieser kurzen Zeit erleben müssen, wie manche von ihren Geschwistern, also von den Gläubigen, gestorben sind. Und da war jetzt noch nicht, wo man dann, wie wir heute im Neuen Testament von vorne bis hinten studieren und suchen können, was das Wort sagt. Sie hatten noch nicht die Bibel, wie wir sie haben. Sie hatten nur diese Botschaften, die Paulus ihnen weitergegeben hat und ja, die Predigtdienste hatten von Timotheus. Und so waren sie sehr, sehr traurig über die, die verstorben sind. Und dachten, ja, ja, jetzt kommen die nicht zur Entrückung. Wie schade. Aber sie hatten so einen Glauben, dass die Entrückung jederzeit sein wird. Sie wird bald da sein. Und es ist halt jetzt furchtbar traurig, dass die, die jetzt gestorben sind, nicht dabei sind. Die hatten also eine Erwartung, da staunen wir. Und ich möchte da fragen, haben wir auch so eine Erwartung für das Kommen Jesu in unserem Herzen? Dass es jeden Moment sein kann, ja, dass der Herr kommen kann. Die Thessalonicher erwarteten ihn. Und da fiel mir bei der Vorbereitung dieses eine Lied ein von Manfred Siebald, ich weiß nicht, ob so manche das kennen. Ja, wir singen laut oder wir bekennen laut, wir rufen laut, Herr, komm doch wieder. Und denken leise im Herzen, jetzt noch nicht, ich muss noch dies und jenes und alles andere machen. Wie ist unsere Bereitschaft, weißt du? Das ist die Frage, wie sieht es in unserem persönlichen Leben aus? Ja, wir können schon bekennen und sagen, ja, wunderbar, wir freuen uns auf die Wiederkunft Jesu. Aber im Allgemeinen, im Alltag leben wir das ja auch. Oder sind wir so geplant und haben so schon die Agenda, die Sache schon bis ins Kleinste abgespeichert, was alles gemacht werden muss und was alles machen. Nichts gegen das, aber haben wir da noch einen Blick, dass Jesus wirklich jeden Moment kommen kann? Paulus will die Geschwister, wie er dann sagt, nicht im Ungewissen lassen über die Entschlafenen. Er nennt sie hier Entschlafene. Das ist ganz anders, als wenn ich sage, ja, die Toten, ja, die Verstorbenen. Hier nennt er sie Entschlafene. Das heißt also, ein Hoffnungsschimmer ist hier zu sehen. Ja, sie schlafen. Das heißt also, sie sind nicht für ihn oder für Gott tot, sondern sie schlafen nur. Wenn wir jetzt in Vers 13 hineinschauen, ja, Kapitel 4, Vers 13, da sagt der Apostel, wir wollen euch aber, ihr Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. In Unwissenheit in Betreff der Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und das ist doch für uns ein Trost, wenn solche Worte in der Schrift stehen. Das ist eine Zusage, wir haben Hoffnung. Unsere Geschwister, ja, unsere Geschwister, die im Glauben an Jesus gestorben sind, ja, sie sind nicht tot, sondern sie sind entschlafen. Das heißt, wenn wir entschlafen sind, dann werden sie auch wieder auferweckt werden. Gott wird sie auferwecken. Wir haben diese Hoffnung, dass diese Entschlafenen nicht bei Gott einfach abgeschrieben sind oder jetzt in die Ewigkeit gegangen sind, ja, vergessen, zurückgelassen, sondern sie werden dabei sein. Auch sie werden die Wiederkunft Jesu erleben. Diese Geschwister, sie brauchen nicht länger traurig sein, so schreibt der Apostel zu ihnen. Wir haben eine Hoffnung, ganz anders als die anderen alle, die nicht Jesus in ihrem Herzen haben. Und da muss man überlegen, es ist doch schlimm, wenn man Menschen kennenlernt, die mit dem Tod in ihrer Verwandtschaft oder mit dem Tod so konfrontiert sind, die keine Hoffnung haben im Leben. Die einfach nicht diesen Blick auf Gott haben, dieses Vertrauen auf Gott. Wie schlimm muss es für sie sein? Und wenn man da mal in die heutige Zeit hineinschaut, wie dieser Tod, ja, diese Trennung vom Leben, ja, heute verschönert wird. Schaut mal die Filme oder wenn man so hat, an, ja, wie man dann sagt, dann ist der Tod ja so eine Umgestaltung, wo dann ein Schmetterling dann herumschwirrt und das dann die Übergangsphase ist, ja, das ist der Tod. Sie sind ja noch da. Nee, der Tod für die Menschen im Allgemeinen ist Trennung. Nur bei den Gläubigen haben wir diese lebendige Hoffnung, wie die Bibel sagt. Und die Bibel sagt so, dass wir die Entschlafenen sind. Wir haben die Hoffnung. Und so sehen wir, dass für die anderen alle es sehr schlimm sein muss, keine Hoffnung auf ein Wiedersehen zu haben. Aber für uns, da lesen wir in Vers 14 von 1. Thessaloniker 4, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Welch herrliches Wort, ja, Tatsache für die Kinder Gottes, für die, die Jesus Christus in ihrem Herzen haben, die wissen, ich bin wiedergeboren, Jesus ist mein Herr, er hat mir meine Sünden vergeben, hat mir ein neues Leben gegeben. Ja, ich darf auch wissen, dass ich all diejenigen wiedersehen werde, die auch den gleichen Glauben an Jesus haben. Denn Jesus Christus, ja, denn Gott wird, die Entschlafenen, wird uns dann durch Jesus mit ihm führen. Sie werden dabei sein, die Toten. Das ist, oder diese Entschlafenen, wie Paulus den Thessalonikern schreibt. Aber es ist nicht nur den Thessalonikern, den Paulus das geschrieben hat. Wir haben auch andere Stellen, wo dies erwähnt wird. Da wird in Kolosser zum Beispiel gesagt, Kolosser Kapitel 3, und das ist so eine Art Parallelstelle, und da könnt ihr auch, wenn ihr in eurer Bibel Bemerkungen macht, daneben schreiben, Kolosser 3, ab Vers 1 bis 4. Ich lese einmal dieses Wort, was Paulus im Geist Gottes auch uns offenbart hat. Da heißt es, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur rechten Seite, zur rechten Gottes. Also das ist eine Tatsache bei jeder Wiedergeburt, bei dem, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn haben, ja, sind wir mit Christus auferstanden, lebendig geworden, ja, ein neues Leben bekommen, neugeboren. Wir nennen auch Wiedergeburt, ja. Wir sind Menschen, geistliche Menschen geworden. Und unser Wandel als geistlicher Mensch soll im Himmel sein. Und so haben wir ein Doppelleben in dem Sinn, dass wir hier auf Erden sind, ja, als Zeuge Gottes, als diejenigen, die Botschaft an Christi Stadt sind. Aber wir sind auch im geistlichen Menschen zu Hause, in der Gegenwart Gottes, wenn wir im Gebet sind, wenn wir in der Bibel studieren, wenn wir aufschauen dürfen auf ihn, der ja uns erlöst hat aus Gnaden und uns zu sich holen will. Ja, jetzt lese ich weiter, Vers 2 in Kolosser 3. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Seine Tatsache. Und jetzt kommt Vers 4. Da heißt es, denn Christus, euer Leben, wenn Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist doch nichts anderes als die Entrückung in anderen Worten, oder nicht? Denkt mal darüber nach. Da heißt es doch, wenn Christus, der unser Leben ist, ja, euer Leben, offenbar werden wird. Wann wird er offenbart? Und das werden wir später noch sehen. Wenn er wiederkommen wird und sich seinen zu sich holen, da wird er für uns offenbart. Und dann heißt es dann weiter hier, denn dann werden wir ihn mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Unser Leben ist durch die Auferstehung Jesu nicht nur hier auf Erden, sondern auch bei Gott. Und wenn er sich offenbart und sichtbar hier die seine Gemeinde nach Hause holt, dann werden wir auch sichtbar werden und mit ihm gehen. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Paulus schreibt auch an die Römer, auch solche Worte, wo wir da sehen dürfen, dass wir jetzt eine lebendige Hoffnung haben, dass wir nicht traurig sein müssen wie die, die draußen sind, die keine Hoffnung haben. Da heißt es in Römer 8, Vers 11, Römer 8, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird dasselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euch, eure sterblichen Leiber, lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Auch Entrückung in anderen Worten ausgedrückt. Ja, habt ihr das mitgekriegt? Ich lese nochmal den letzten Teil, ja. Ja, so wird dasselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, also Gott, Christus von den Toten auferweckt, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und so sehen wir in diesem Abschnitt, Thessalonicher 4, Vers 15 bis 18, diese Begebenheit. Ja, wir haben eine lebendige Hoffnung. Gott hat sie uns verheißen und Gott möchte ja bestimmte Tatsachen, bestimmte Wahrheiten jetzt in diesen Versen uns zeigen. Und diese Wahrheit möchte ich jetzt mal einfach herausgreifen und euch zeigen und sagen, ja, dass ihr daran euch erfreut. Aussagen der Wahrheit, die wir in diesen Versen lesen und erkennen. Da haben wir die erste Aussage der Wahrheit, einer Wahrheit in Vers 15. Da heißt es, und sagt der Apostel, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Ja, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Das ist jetzt nicht irgendwelche Meinungsüberzeugung von Paulus, der dann sagt, ja, nach meinem Erkenntnis, nach meinem Bibelstudium, aber meiner Erkenntnis oder Meinung, dass es so sein wird. Nein, hier sagt er ganz klar, es ist Gottes Wort. Gott hat es mir jetzt gezeigt. Das ist eine Tatsache und so dürfen wir es auch nehmen. Gott selbst hat diese Verse oder dieses Wort inspiriert. Und es ist hundertprozentig sicher, dass es so eintrifft, wie es hier steht. Ganz klar. Die zweite Aussage, die zweite Wahrheit, die wir hier sehen, ist, wir werden nicht den Entschlafenen zuvorkommen. Ja, wir werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Vers 15, wenn wir im Kapitel 4 weiterlesen, dass wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, den Entschlafenen nicht zuvorkommen werden. Ganz klares Wort. Gott sagt es uns ganz klar, das ist eine Wahrheit. Wir Lebendigen, wenn wir heute ja, diese Wiederkunft Jesu erleben dürfen, wir sind nicht Bevorzugte, dass wir zuerst dort sind oder dass es besser geht, sondern wir werden mit den ja, Entschlafenen auch den Herrn sehen. Es wird nicht eher sein, es wird nicht danach sein, es wird nicht irgendwie eine Zeitepoche dazwischen sein, es wird gleich sein. Und das gibt uns hier das Wort weiter. Das hatten die Thessalonicher nicht gewusst. Wir kennen das durch das Wort, das wir jetzt lesen. Aber die Thessalonicher damals, die waren so unsicher, die hatten dieses Wort noch gar nicht gehört. Sie hatten solche Angst, dass diese Entschlafenen jetzt nicht dabei sein werden. Aber wir dürfen jetzt wissen, dass diese Zusage uns heute gilt. Hier sehen wir, dass wir Lebendigen auch die Wiederkunft des Herrn erleben und den Verstorbenen nicht zuvorkommen. In 1. Korinther 15, Kapitel 15, ja, Vers 51, das ist die Parallelstelle zur 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 18. Da sehen wir, da schreibt der Apostel den Korinthern, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, also wir werden nicht alle sterben müssen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Das ist auch ein herrliches Wort, was wir in 1. Korinther lesen, was er den Korinthern schreibt. Ja, dass wir nicht alle sterben müssen. Ja, dass jetzt nicht die Bestimmung so war, dass wenn die Entrückung ist, dass zuerst mal die Lebendigen, die Christen, die alle Lebendigen tot umfallen und beerdigen müssen, ja, und den Tod schmecken müssen, sondern dass sie umgewandelt werden. Ja, und die Toten werden auferstehen. Die Toten zuerst und die Lebendigen umgewandelt und zusammen in den Wolken, in den Herrn, in den Wolken entrückt werden. Ja, das ist hier, wie es hier heißt, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden alle verwandelt werden. Und wenn wir in Kapitel 15 von 1. Korinther hineinschauen, dann sehen wir, wie der Apostel Paulus beschreibt, wie dieser geistliche Leib sein wird. Er wird anders sein. Und er schreibt von einem Überkleidetwerden als ein Entkleidetwerden. Wenn ihr da mal studiert, das ist sehr interessant. Ja, wir müssen nicht entkleidet werden. Und dieses Entkleiden ist praktisch das, der Schritt durch den Tod, da wird man entkleidet, ja. in den Tod hinein, entschlafen. Und aber wenn wir, die wir leben, ja, diese Entrückung miterleben dürfen, dann werden wir überkleidet werden, wie es hier heißt, überkleidet werden, wir werden alle verwandelt werden. Und das ist das überkleidet werden. Ja, fahren wir weiter in der dritten Aussage, in der dritten Wahrheit. Es müssen drei Dinge stattfinden, drei Dinge erfüllt werden, so wie es hier die Schrift in 1. Thessalonicher 4 sagt, 4 Vers 16. Und wenn man da die verschiedenen Übersetzungen ja studiert, dann kommt man in manchen ganz andere Ausdrücke, aber das erklärt uns der Inhalt, den Inhalt ein bisschen tiefer. Wie werden die Entrückung geschehen? Da heißt es praktisch, müssen drei Dinge erfüllt werden. Wir lesen Vers 16 von Kapitel 4. Da heißt es, denn er selbst, also Jesus, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren. So schreibt es die Schlachterübersetzung. Die Elberfelder, die schreibt, denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen. Und die Lutherbibel, die schreibt, denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes herniederkommen. Also, merkt ihr, nur der erste Teil wird immer verändert. Dieses Feldgeschrei oder dieser Befehl, ja, oder ja, gebietenden Zuruf. Aber die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes sind immer dieselben. Klare Aussagen. Und jetzt können wir diesen dreimal nachgehen. Ja, diesen dreimal nachdenken, dem Befehl, dem gebietenen Wort, dem Feldgeschrei, das muss zuerst auch erfüllt werden. Die Stimme des Erzengels, die Posaune Gottes. Aber es ist ein interessantes Studium, was ihr dann weiterführen könnt. Nur jetzt hier ein paar Gedanken dazu. Schaut mal im Alten Testament, wo es dann mit Feldgeschrei und mit Befehlen Gottes und mit solchen Dingen, mit gebietendem Zuruf zuging. Was ist da alles passiert? Wann diese Sachen aufgetreten sind? Bei David zum Beispiel, als sie ein Feldgeschrei anführen sollten, da wurde der Sieg proklamiert. Ja? Da war ein Wunder Gottes im Gange, was noch nie da gewesen war. Oder das Feldgeschrei bei Josua, ja? In Josua Kapitel 6, Vers 20, da erhob das Volk ein Feldgeschrei. Und dieses Feldgeschrei wurde so vervielfacht und in Gottes ja, Verstärker gesteckt, dass ganz Jericho zusammenfiel. Und da heißt es dann auch noch die Posaune Gottes. Also denkt mal darüber nach, das ist mal, ja, könnt ihr weiter studieren zu Hause, wenn euch das ein bisschen zu vertieft. Dann heißt es die Stimme des Erzengels. Und da habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht. Ja, es sind die höchsten Engel, die vor Gott stehen. Also Gott und dann die höchsten Engel, die heißen die Erzengeln. Und diese stehen vor dem Thron Gottes. Tag und Nacht, so wie wir es lesen. Und wie viele, na das könnte auch selber stehen, aber hier heißt es, die Stimme des Erzengels muss erschallen. Und dann wird dieses geschehen. Zuerst das Feldgeschrei und dann die Stimme des Erzengels. Ich habe mir Gedanken gemacht, könnt ihr mal auch darüber denken. Und ich habe da, mir ist da eingefallen, wie ist die Rolle des Knechtes damals gewesen von Abraham? Wen hat er gesucht oder zurückgeführt? Rahel, ja? Und da hat er dann zu Isaak geführt. Er hat ein wunderbares Bild, ja, auf die Zuführung, ja, der Braut zum Bräutigam. Wenn man das sieht, ja, Braut wird zum Bräutigam geführt. Und was ist hier? Die Entrückung. Die Entrückung ist der Auftakt der Hochzeit des Lammes. Ja, denn da wird die Gemeinde alles gesammelt, ja, die Entschlafenen, und die von der Erde sind, die mit dem Geist Gottes erfüllt sind, die werden alle gesammelt in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft, ja, und dort werden sie sein alle Zeit. Das ist eine wunderbare Zusammenführung und da kommt auch die Stimme des Erzengels. Aber ich habe noch vergessen, zu dem Befehl Gottes, das ist auch, da steht auch die Schrift, der Vater weiß nur die Stunde, wann er kommen wird, wann Jesus kommen wird. Der Vater allein weiß die Stunde. Und wenn er den Befehl gibt, dann wird es geschehen. Also der Befehl ist auch der einzige, den Gott selbst, Vater, geben wird. Kein anderer kann diesen Befehl geben. Niemand weiß es. Es weiß nur allein Gott. Das könnt ihr nachlesen in Matthäus 24, 36. Und nun kommen wir zum letzten, zu der Posaune Gottes. Diese drei Dinge, die vor der Entrückung geschehen müssen. Und die Posaune Gottes wird erschallen. Und das ist eine interessante Begebenheit im Alten Testament, wenn von der Posaune Gottes geredet wird. Und der eindeutigste und der, ja, für mich war das Wichtigste beim Posaunenstudium, wenn wir im zweiten Buch Mose lesen, wie Mose das Volk Israel Gott zuführte, wo Gott gesagt hat, ich will mich dem Volk Israel zeigen. Ich will mich ihnen offenbaren. Und dann führt Mose sie zum Fuße des Berges Sinai und dann kommt Gott in seiner Größe und Herrlichkeit auf diesen Berg. Und da heißt es, und da wird, ja, ich lese mal hier, als nun der dritte Tag kam und es noch früh war, erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dicke Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune, der erschrak das ganze Volk im Lager, die im Lager waren. Und dann heißt es in Vers 19, und der Ton der Posaune war je länger, je stärker. Und Mose redete und Gott antwortete mit lauter Stimme. Also das könnte man dann als persönliches Studium weiternehmen. Das wird von der Posaune geredet. Aber wenn wir jetzt nochmal zum 1. Korinther, dieser Parallelstelle zur Entrückung, hineinschauen, 1. Korinther 15, 52, da heißt es dann, 50, 52, plötzlich wird diese Entrückung stattfinden. Ich lese, siehe, Vers 51 noch, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dann heißt es, plötzlich werden wir verwandelt werden. In einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Das ist die Parallelstelle von 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und folgende in 1. Korinther 15. Also diese zwei Stellen, wenn ihr Entrückung hört, solltet ihr schon kennen. Ja, wir wollen weiterfahren mit diesen Aussagen von Wahrheiten, die uns dieses Kapitel 4 zeigt. Die vierte Aussage einer Wahrheit ist Vers 16 am Schluss bis 17. Da sehen wir bestimmte Ereignisse. Da sehen wir, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Ja, da könnt ihr zuerst unterstreichen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Das sind herrliche Worte. Ich freue mich immer wieder, wenn ich sie lese. Ja, die Toten, die entschlafen, werden zuerst auferstehen. Also aus den Gräbern kommen, überall kommen, wo sie irgendwo beerdigt sind oder wo sie irgendwo liegen geblieben. Also da kann man sich Gedanken darüber machen, ja, ist das möglich? Ja, diese Toten, die ja im ersten Jahrhundert gestorben sind, die Löwen zerrissen haben oder die verbrannt wurden auf den Scheiterhaufen, ja, ist das möglich? Kann Gott diese Toten lebendig machen? Gott ist kein Ding unmöglich. Kein Ding. Und er weiß, wo er seine Kinder alles suchen muss. Und wo sie sind. Sie werden auferstehen. Er wird sie hervorbringen. Er wird sie, ja, lebendig machen. Und wenn Gott schon eine wunderbare Erde geschaffen hat, dann ist dieses Problem doch kein Problem. Für uns ist es vielleicht ein Problem, dass wir sagen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nein, 2000 Jahre tot, also nee, das geht doch nicht mehr. Aber für Gott ist kein Ding unmöglich. Er wird seine Kinder versammeln und da werden sie in der Entrückung alle zusammen in den Wolken kommen und wir werden sie treffen, ja, dort in den Wolken dem Herrn entgegen in der Luft. Es ist eine wunderbare Begegnung. Die Lebenden, die übrig gebliebenen Kinder Gottes, sie werden mit ihnen hingerückt werden und werden dem Herrn begegnen. Und es heißt dann, ja, die übrige Menschheit, die wird wohl das nicht mitkriegen. Ja. Sie werden höchstens eine Wolkenveränderung vielleicht mitkriegen, aber da zweifle ich auch schon gerade. Also vom Sehen werden die Zurückgebliebenen werden nichts mitkriegen. Sie werden nur mitkriegen von den Folgen. Die Folgen werden sie erkennen. Ja, plötzlich sind die Leute weg. Und plötzlich passieren die dollsten Unfälle und die dollsten Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ja? Wenn so ein Auto plötzlich mit 150 über die Autobahn fährt und der Fahrer wird plötzlich entrückt, was passiert dann? Ja, da kann man sich vorstellen, also diese Folgen werden katastrophal sein, die hier auf Erden passieren. Aber wir, die wir an Jesus glauben, wir werden bei unserem Herrn sein. Und die fünfte und die letzte Aussage ist in Vers 17b, da heißt es, und also werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das ist eine wunderbare Tatsache, die mich auch immer wieder erfreut. Wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Da beginnt die Ewigkeit für uns Lebendigen, die wir noch hier lebendig auf der Erde sind. Die anderen, die Entschlafenen, die sind schon in der Gegenwart des Herrn Jesus. Ja, die sind nicht irgendwo verschollen, sondern sie sind schon in der Gegenwart Jesu und warten gerade auf diese Auferstehung, auf diesen Herrlichkeitsleib, den Gott ihnen geben wird in diesem Moment der Entrückung. Denn es heißt ja auch in 1. Johannes 3, Vers 2, wo der Apostel Johannes schreibt, Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und noch ist nicht offenbar worden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn er, also Jesus, offenbar werden wird, wir ihm ähnlich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist auch ein Wort des Apostels Johannes, ein Wort Gottes auch für uns. Und ich muss mir das vorstellen, uns fehlen die Worte, wenn wir darüber nachdenken und uns vorstellen, da haben wir keine Worte mehr, wie herrlich das sein muss, wenn wir einmal Jesus sehen dürfen. Und dann noch mehr, wir dürfen sein wie er. Welch Herrlichkeit. Etwas Unvorstellbares. Und wir dürfen teilhaftig sein. Und das nicht aus unserem Verdienst, sondern es ist Gnade. Es ist seine Liebe, die uns zu ihm gezogen hat. Es ist seine Liebe, die uns praktisch erwählt hat, damit wir dabei sein dürfen. Aber es ist auch unsere Entscheidung, ob wir dabei sind. Ja? Ob wir diese Vergebung angenommen haben, die Jesus uns darbietet. Und sagt, glaube an mich und du wirst gerettet werden. Ja, wir werden sprachlos vor Staunen sein, wenn wir diesen Moment erleben dürfen, wenn wir in den Wolken dem Herrn entgegengerückt werden. Das ist etwas Unvorstellbares, aber etwas sehr, sehr Herrliches, wenn wir ihn sehen dürfen. Und dann noch der Abschluss von diesem Wort, Abschluss. Und das ist, was wir uns heute Morgen miteinander getan haben. Ja. Da schreibt der Apostel Paulus noch zum Schluss, in Vers 18, 1. Thessalonicher 4, Vers 18, so tröstet nun einander nun mit diesen Worten. Und ich hoffe, das dürfen wir heute Morgen miteinander erleben. Der Herr hat uns getröstet, er hat uns weitergeführt, er hat uns wieder neue Hoffnung gegeben. Wir müssen nicht mehr traurig sein über die, die entschlafen sind. Und wir müssen auch nicht traurig sein, wenn wir vielleicht denken, der Tod steht bald vor meiner Tür. Ja, wir haben das Leben ja nicht in der Hand. Aber das ist praktisch so, wenn wir durch den Tod gehen, ist ein entkleidet werden, aber wir werden dann verwandelt werden. Ja, es gibt eine Hoffnung, es gibt ein Wiedersehen. Wir brauchen nicht den Tod fürchten. Der Tod ist praktisch nur den Durchgang zur Herrlichkeit. Und wenn wir entschlafen sind, dann dürfen wir erwarten, dass Gott uns dann wieder auferweckt und mit ihm führt in die Herrlichkeit. Aber in dieser Zeit sagt auch die Bibel, und das haben wir auch als Verheißung des Herrn, dass wir trotzdem, ja, wenn wir entschlafen sind, ja in der Gegenwart des Herrn Jesus sein dürfen. Denn Jesus selbst hat ja zu dem Schächer am Kreuz gesagt, ja, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und so dürfen wir uns gegenseitig trösten und sagen, ja, hab Mut, geht weiter. Ja, der Herr hat gesagt, er wird uns ja mit ihm führen. Wir dürfen die Wiederkunft des Herrn Jesus gemeinsam erleben, sei es jetzt entschlafen oder sei es jetzt noch lebendig. Der Herr sei darüber gepriesen. Amen.